Vis-à-vis.
Hallo Rainer Langhans.
Hallo.
Sitze ich hier dem ersten feministischen Mann Deutschlands gegenüber?
Sagen natürlich andere anders. Zum Beispiel Uschi Obermeier, die hat mir vor kurzem gesagt, ich sei ein Macho. Da habe ich gesagt, wieso denn? Ja, du machst nicht, was ich sage. So kann man das natürlich sehen, nicht?
Also habt ihr immer noch Kontakt?
Vor kurzem hat sie einmal ausnahmsweise, nachdem sie mich lange Zeit auch gehasst hat, wie ich gehört habe, eben kontaktiert, weil die wollen einen Film über sie machen. Und da haben wir dann ein kurzes Kontaktgespräch geführt erstmal.
Wie würdest du dich denn beschreiben?
Naja, heute bin ich so ein nettes Kind, das irgendwie rumspielt.
Bist du nicht immer so ein nettes Kind?
Ich tat mich früher sehr, sehr schwer, weil ich als Autist mit dieser Welt absolut nichts anfangen konnte. Und da war 68 halt diese Erfahrung, die in meinen Augen auch eine spirituelle Erfahrung war, war eine große Hilfe, weil dadurch habe ich gesehen, es geht irgendwie, es gibt ein richtiges Leben.
Haben deine Eltern gemerkt, dass du autistische Züge hast?
Das haben sie, und mein Vater hat auch damals schon gesagt, ich war der Älteste. Junge, wenn du so weitermachst, wenn alle rechts gehen, gehst du links und so weiter. Ja, klar. Dann wirst du große Probleme haben. Und er hat mich als einziges auch von den ganzen Geschwistern eben verprügelt, weil er wollte, und ich wusste das irgendwo schon damals, mich natürlich zu einem unproblematischeren Leben hinprügeln, nicht? Ich war da aber resilient oder resistent.
Es gibt ja Menschen, denen der Name Rainer Langhans nichts sagt. Den kommt man dann so mit Stichworten wie Hippie, 68er, Kommune 1, Uschi Obermeier, Harem. Und wenn das auch nichts hilft, dann macht man so eine Geste. Das ist der mit dem Haar, mit dem wilden Haar.
Ja, klar, die Haare waren immer so ein Ding.
Aber wie wichtig waren die? Du hättest die ja auch kurz halten können.
Ja, das ist richtig. Habe ich auch am Anfang gemacht, weil ich war ja Bundeswehr auch. Und da habe ich die natürlich ganz kurz gehabt. Aber dann habe ich sie richtig wachsen lassen. Tue ich bis heute.
Meinst du, Uschi Obermeier hat sich zuerst in dein Haar verliebt?
Ja, vielleicht. Sie hat immer gesagt, ich habe dich da als so wilden Mann gesehen und den wollte ich haben.
Ihr wart ja ungefähr 5 Jahre zusammen, ne?
Ja, naja, so etwa vielleicht. Am Anfang, ja, da waren wir sehr eng zusammen, aber dann begann sich das eben doch sehr aufzulösen. Und
weil sie zu Keith Richards wollte?
Na, das war ja sowieso unser Ding, nicht? Dass sie da, wenn sie mit Mick Jagger schlafen wollte und so weiter, das konnte. Wir haben das ja, ich wusste ja, dass sie so war und deswegen habe ich sie auch geliebt. Das war halt so. Sie hat diese krasse spirituelle Erfahrung von 68 eben nicht so mitgemacht. Und fühlte sich zwar angezogen von mir irgendwo, aber als ich das dann weiterverfolgte, dann konnte sie irgendwann nicht mehr mit und hat dann gesagt, nee, das ist Quatsch.
Ging es denn damals in der Kommune 1 auch schon um Meditation oder eher um Sex oder um Politik?
Es ging tatsächlich, dieses ganze Sexuelle und Unterstellung ist natürlich völlig Quatsch, war nie so und wir wollten es auch gar nicht gerade, weil wir darüber hinaus gehen wollten, nicht? Und deswegen gab es zum Beispiel keine Zweierbeziehungen bei uns, keinen Sex in der Kommune 1. Wir haben eben eine andere Liebe sehen können und erleben können. Eine allumfassende Liebe jenseits oder oberhalb, wenn man so will, des normalen Sexes, den wir für jämmerlich eigentlich hielten, nicht? Für im Grunde genommen hinderlich geradezu.
Also bist du womöglich Deutschlands Mann, der am wenigsten Sex hatte?
In dieser Zeit kann das hinkommen, ja, weil wir wirklich was anderes sahen, aber das konnte es den Leuten nicht erzählen. Die haben nur gesagt, wenn es euch so gut geht, wie ihr behauptet, dann müsst ihr doch großartigen Sex haben, Rudelbumsen und so weiter. Das muss es doch sein, weil der Materialist kann sich nichts Schöneres im Leben vorstellen als tollen Sex. Sonst gibt es doch nichts Schönes, nicht? Man wirkt da rum und so weiter und wenn man wenigstens mal schönen Sex hatte, beneiden einen die Leute. Und deswegen haben die dann einfach gesagt, ja, das muss doch das gewesen sein und da konnte man nicht gegen an.
Na gut, aber diese Geschichte, dieses Klischee hast du natürlich auch befeuert. Du hast ja dann 1974 hier in München die experimentelle Lebensgemeinschaft mit 4 Frauen gegründet. Von wem kam der Begriff Harem?
Ja, der kam von außen, weil in dem Augenblick, wo wir unsere Liebesgemeinschaft, nicht sexuelle Gemeinschaft, auch keine Wohngemeinschaft, eben dann damals gelebt haben, dann kamen die Leute natürlich, das ist Sex und so weiter, nicht? 5 Frauen und ein Mann, sie können nicht anders, nicht? Und da können wir noch so viel erzählen, nein, wir wollen doch was ganz anderes, wir sind eine spirituelle Gemeinschaft. Gibt's ja hier nicht, weiß ja niemand, was das ist. Also hängt das immer wieder an einem, nicht? Und irgendwann sagt man dann, okay.
Was ich aber interessant finde, ist, du hast ja dann nicht aufgegeben, sondern in der Welt des Materialisten schon versucht vorzukommen. Also du warst ja sogar im Dschungelcamp.
Ja, aber das ist doch alles, Dschungelcamp ist doch auch eine Art Kommune in meinen Augen gewesen. Mein Gott, ich habe doch sonst nichts gemacht. Ich habe nie in meinem Leben gearbeitet. Ich habe nie irgendwo mich hineinfinden können in das, was Leute so tun, für Geld oder auch ohne Geld und so weiter. Und das Dschungelcamp war halt etwas nur, wo lauter solche C-Promis, also solche abgehalfterten Leute irgendwie mal eine Weile Kommune üben. Und das fand ich irgendwie ganz gut, ja.
Wie sehr hängst du an der Vergangenheit? Also ich meine, du hast das ja alles miterlebt, was andere in der Schule lernen. Also du warst befreundet mit Rudi Dutschke und Fritz Teufel und hast mitbekommen, wie sich die RAF radikalisiert hat.
Andreas Bader war ein enger Freund. Das kommt alles daher. Alles, was seitdem geschah, kommt daher irgendwie. Und ich bin deswegen auch nicht nostalgisch, weil ich sage, okay, das kommt daher, aber lass uns gucken, was wir jetzt draus machen können. Und deswegen sehe ich zum Beispiel auch die neuen Formen der Wirklichkeitsüberwindung wie Corona positiv und anders als die Leute, die sich jetzt alle eifrig impfen lassen wollen, wenn sie es denn wieder mal müssen. Krankheit ist doch immer etwas, was uns aus dem Schlechten ins Bessere zu lenken vermag. Wir brauchen eine neue Welt. Wenn wir es nicht freiwillig tun, dann werden wir eben gestorben. Nicht? Das ist ein großes Sterben im Grunde genommen unserer normalen Welt.
Apropos, die Bild titelte ja, Rainer Langhans liegt im Sterben.
Ja, ich liege im Sterben. Ich übe das Sterben.
Du hast vor 5 Jahren eine Prostatakrebsdiagnose bekommen und hast dich entschieden, wie viele andere auch, gegen Operationen, weil oftmals hat man danach Probleme mit dem Wasserlassen oder keine Libido mehr. Aber es wäre vielleicht bei dir jetzt nicht das Problem.
Heilung geht nicht. Du kannst nur palliativ von den Ärzten versorgt werden. Und palliativ heißt in diesem Fall Testosteronsuppression auf Null. Also auf Deutsch völlig entmannt, chemische Kastration. Und damit fühle ich mich bestens, weil das ist wirklich ein schöneres Leben, ohne diesen scheiß Libido-Quälerei, nicht?
Aber ich dachte, diese Libido hast du schon vorher überkommen, denn ja. Euer Harem hatte ja nie was mit Erotik zu tun, oder?
Ich habe das schon immer gemacht, aber als ich dann die Diagnose bekam, dann hat das nochmal einen Schub vorwärts getan. So wichtig ist das doch gar nicht. Es gibt doch viel mehr, es gibt doch viel Schöneres als dieses dauernde Körpergewühle, nicht, und so weiter, was da angeblich das einzig Schöne auf der Welt ist. Nein, das ist überhaupt nicht schön, sondern das hindert einen daran, wirklich zu lieben und nach innen und oben zu gehen und dort zu sehen, wo Liebe ja eigentlich ist, nämlich nicht im Körper. Körper kann ich lieben. Du kannst ihn ein bisschen dazu nötigen, indem du da mit Hilfe dieses schwitzigen und mühsamen Sexes da ein bisschen Lust rauspresst. Aber das ist alles wirklich jämmerlich, gemessen an dem, was du an Liebe jenseits von ihm durch ein Sterben aus ihm heraus in dieses andere hinein, in die wirkliche Liebe hinein erleben kannst.
Wolltest du auch nie Kinder?
Nein, ich habe nur einmal oder ein paar Mal gedacht, ja okay, meine schönen Haare, die gibt es eben wahrscheinlich nicht so bald wieder.
Ach, die hättest du schon vielleicht gerne vererbt.
Das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, ja, wenn du dann Blutskinder hättest, dann hätten doch auch die ein paar schöne Haare.
Wie meditierst du denn? Und wie lange? Eine Stunde oder?
Nee, schon mehr. Also sagen wir mal so um 3 plus, wenn es geht, Stunden. Das mache ich so ganz klassisch, sei es im Sitzen, sei es im Liegen, dass ich tatsächlich eben versuche, diese Welt zu verlassen, nicht, was die Leute eben eigentlich Sterben nennen, und mich über diesen Körper zu erheben versuche und dann die wahre Welt, die eben jenseits des normalen materiellen Körpers sich befindet, eben ein Stück weit wahrzunehmen.
Ich höre das eigentlich, glaube ich, zum ersten Mal, dass jemand Meditieren mit Sterben gleichsetzt.
Eben, das ist ja auch das, weswegen die Leute auch, glaube ich, großenteils nicht meditieren und meditieren können. Wahre Meditation ist eben ein Sterben, ein Heraussterben aus dem Körper. Wir nennen das nicht so, weil wir die Leute nicht verschrecken wollen, so ungefähr. Aber es ist es objektiv, nicht? Und deswegen ist es so schwierig, denn der Körper lässt einen nicht los.
Lebst du allein oder hast du immer jemanden, der für dich kocht und sorgt und putzt?
Nein, nein, wir haben ja eben keine Wohngemeinschaft, weil das der Liebe sehr abträglich ist, finde ich. Unsere Kommune besteht aus einzelnen und dadurch besonders liebesfähigen Wesen, die also ihr Essen und all das, den ganzen Alltag eben für sich tun, jeder auf seine Weise, nicht?
Was kochst du dir denn so jeden Tag?
Naja, ich esse im Wesentlichen Rohkost. Das ist morgens oder mittags ist das etwas Obst und abends dann noch Salate, Avocados. Kartoffeln sind das Einzige, was ich so ein bisschen koche mir.
Du isst nur Obst und Gemüse?
Ja.
Ist das nicht zu wenig?
Nee, im Gegenteil. Ich esse leider Gottes auch noch zu viel, könnte man sagen. Ich esse wie immer und bin dann durch diese Krebsgeschichte und durch diese hormonelle Umstellung, also durch diesen Testosteronentzug, bin ich ein bisschen dicker geworden. Das ist richtig deutlich gewesen. Und das in den Griff zu kriegen, ist nicht so einfach. Aber das tue ich, indem ich versuche, noch weniger zu essen.
Aber du bist 85, du musst doch nicht auf deine Figur achten. Das ist ja fast wie so Magersucht.
Schön wäre es, ich wäre magersüchtig. Nein, ich bin zu dick. Ich möchte ein bisschen weniger haben und ich weiß, es ist normal. Wahrscheinlich bin ich sehr untergewichtig wie die meisten in meinem Alter. Aber ich empfinde es jedenfalls als richtiger, wenn ich da hungriger bin, wenn ich mehr Hunger hätte. Nicht?
Rückblickend, was würdest du sagen, ist die größte Leistung deines Lebens?
Da muss ich jetzt sehr merkwürdig darauf antworten. Dass es mich eigentlich gar nicht gibt, dass ich das sehen darf. Ich bin ja nur eine etwas ahnungslose, herumgestolperte Marionette. Und dass ich das aber sehen darf, das ist keine Leistung, sondern eine Gnade.
Dankeschön.
Danke dir.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.